Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 10. August 2008. Das Thema der Predigt lautet Vertrauen in schwierigen Zeiten. Es spricht Pastor Friedmann Burkhardt.
Ich weiß nicht, wie ihr in eurer je verschiedenen Situation jetzt im Sommer nach einem Arbeitsjahr ankommt. Wir haben darüber gesungen, dass Gott alles in der Hand hat, unser ganzes Leben, und uns im Grunde genommen nichts von seiner Liebe und von seiner Gegenwart und von seiner Macht und Kraft trennen kann. Aber im Laufe eines Jahres geht uns das oft verloren. Und es braucht Zeiten der Regeneration, wo wir auch geistlich, nicht nur physisch, nicht nur körperlich, sondern auch geistlich neu auftanken und diese Gewissheit in uns wächst. Dass dazu auch die nächsten Wochen beitragen können, wo auch insgesamt in der Gemeinde nicht mehr so viel läuft und vielleicht deswegen Zeit ist, einmal anders wie sonst seine Bibellese zu machen, sein Gebet zu verrichten, das wünsche ich uns. Und wir hatten auf unserer Männerfreizeit auch darüber gesprochen, wie es aussehen kann, dass wir tatsächlich authentisch solche Sätze singen, lesen oder beten können, wie wir es gerade getan haben. Und am Ende sind wir tatsächlich zur Überzeugung gekommen, jawohl, das ist so. Wir können Gottes Kraft und Macht in dieser ganzen Stärke nicht nur erfahren, sondern auch erwarten. Und ich möchte uns jetzt einen Bibelabschnitt, das 6. Kapitel aus dem Danielbuch lesen, das uns genau diese Vorstellung vor Augen legt. Es ist die bekannte Geschichte von Daniel in der Löwengrube. Es ist eine längere Geschichte. Lehnt euch zurück, stellt euch darauf ein. Aber es ist eine spannende Geschichte. Und danach wollen wir noch einmal miteinander singen. Und Darius aus Medien übernahm das Reich, als er 62 Jahre alt war. Und es gefiel Darius, über das ganze Königreich 120 Statthalter zu setzen. Über die setzte er drei Fürsten, von denen einer Daniel war. Ihnen sollten die Statthalter Rechenschaft ablegen, damit der König der Mühe enthoben wäre. Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn er war ein überragender Geist. Und darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war treu, sodass man keine Schuld und kein Vergehen an ihm finden konnte. Da sprachen die Männer: Wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Gottesverehrung. Da kamen die Fürsten und Statthalter eilends vor den König gelaufen und sprachen zu ihm: Der König Darius lebe ewig. Es haben die Fürsten des Königreiches, die Würdenträger, die Statthalter, die Räte und Befehlshaber alle gedacht, es solle ein königlicher Befehl gegeben und ein strenges Gebot erlassen werden, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten wird von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, dem König, allein zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll. Darum, o König, wollest du ein solches Gebot ausgehen lassen und ein Schreiben aufsetzen, das nicht wieder geändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. So ließ der König Darius das Schreiben und das Gebot aufsetzen. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Da kamen jene Männer eilends gelaufen und fanden Daniel, wie er betete und flehte vor seinem Gott. Da traten sie vor den König und redeten mit ihm über das königliche Gebot. O König, hast du nicht ein Gebot erlassen, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten würde von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, dem König, allein zu den Löwen in die Grube geworfen werden solle? Der König antwortete und sprach, das ist wahr, das Gesetz der Meder und Perser kann niemand aufheben. Sie antworteten und sprachen vor dem König Daniel, einer der Gefangenen aus Juda, der achtet weder dich noch dein Gebot, das du erlassen hast, denn er betet dreimal am Tag. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt und war darauf bedacht, Daniel die Freiheit zu erhalten und mühte sich, bis die Sonne unterging, ihn zu retten. Aber die Männer kamen wieder zum König gelaufen und sprachen zu ihm, du weißt doch, König, es ist das Gesetz der Meder und Perser, dass alle Gebote und Befehle, die der König beschlossen hat, unverändert bleiben sollen. Da befahl der König, Daniel herzubringen. Und sie warfen ihn zu den Löwen in die Grube. Der König aber sprach zu Daniel, dein Gott, den du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Und sie brachten einen Stein, den legten sie vor die Öffnung der Grube. Den versiegelte der König mit seinem eigenen Ring und mit dem Ring seiner Mächtigen, damit nichts anderes mit Daniel geschehe. Und der König ging weg in seinen Palast und fastete die Nacht über und ließ kein Essen vor sich bringen und konnte auch nicht schlafen. Früh am Morgen, als der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilends zur Grube, wo die Löwen waren. Und als er zur Grube kam, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Und der König sprach zu Daniel, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, auch erretten können von den Löwen? Daniel aber redete mit dem König. Der König lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, so dass sie mir kein Leid antun konnten. Denn vor ihm bin ich unschuldig und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. Da wurde der König sehr froh und ließ Daniel aus der Grube herausziehen. Und sie zogen Daniel aus der Grube heraus und man fand keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Da ließ der König die Männer, die Daniel verklagt hatten, holen und zu den Löwen in die Grube werfen, samt ihren Kindern und Frauen. Und ehe sie den Boden erreichten, ergriffen die Löwen sie und zermalmten alle ihre Knochen. Da ließ der König Darius allen Völkern und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen auf der ganzen Erde schreiben. Viel Friede zuvor. Das ist mein Befehl, dass man in meinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten und sich vor ihm scheuen soll. Denn er ist der lebendige Gott, der ewig bleibt und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Retter und Nothelfer und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden, der Daniel von den Löwen errettet hat. Und Daniel hatte große Macht im Königreich des Darius und auch im Königreich des Kyros von Persien. Amen. Lade uns ein, dass wir noch einmal miteinander singen. 415 aus unserem Gesangbuch. Es ist das bekannte Lied, der Chorus.
Thank you.
einigen Wochen hat Ramin Mahmoudi eine E-Mail verschickt, in der die Flüchtlingsorganisation Open Doors um Gebetsunterstützung für ein christliches Ehepaar im Iran bat. Vielleicht erinnerst du dich noch daran. Und da waren Bilder dabei und das hat mich unglaublich angerührt. Da war eine Frau zu sehen, der man die Misshandlungen wirklich angesehen hat, im Gesicht und an den Armen, überall waren Hämatome. Wir leben glücklicherweise in ganz anderen Verhältnissen. Trotzdem erlebt auch jeder von uns im Laufe seines Lebens schwierige Zeiten, ausweglose Situationen, vielleicht das Zerbrechen einer Beziehung aufgrund von Krankheit oder Tod oder auch wegen Streit oder Misserfolg im Beruf oder Mobbing oder eine schwere Krankheit, die ich mein Leben lang tragen muss oder vielleicht auch eine Krankheit, die mich zum Tod führt oder ein dickes Minus auf dem Konto. Was trägt hindurch? Wie kann ich diese schwierigen Zeiten durchstehen? In der vergangenen Woche, am Freitag, hat plötzlich das Telefon geklingelt. Eine junge Frau aus dem Stadtviertel hat angerufen. Sie war in einer unglaublich großen Not. Sie hat auf unserer Homepage gesehen, dass hier eine Gemeinde wäre und ob sie kommen könne. Dann ist sie hierher gekommen. Und sie hat wirklich ein großes Paket zu tragen. Wir haben ausgemacht, wir treffen uns jetzt einige regelmäßig und wir wollen sehen. Und ich bin überzeugt, der christliche Glaube ist eine tragfähige Perspektive, wie man auch so schwierige Situationen durchstehen kann. Und genau in solchen Lebenslagen, sagt der Apostel, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Was das heißt, in unserem ganz normalen Alltag, aus dem wir jetzt vielleicht auch nach so einem Arbeitsjahr oder Schuljahr kommen, das zeigt uns die Geschichte von der Erzählung von Daniel in der Löwengrube. Wir haben diese Geschichte gehört. Daniels Situation war ausweglos. Seine Feinde hatten ihm mehr als einfach eine böse Falle gestellt. Sie hatten ihren Chef, den König Darius, raffiniert ausgetrickst, um den Konkurrenten auszustechen. Obwohl Daniel für diesen Darius viel mehr ist als nur irgendein gutes Mitglied im Leitungsteam seiner Regierung, und Darius bestürzt ist über die Lage und den ganzen Tag darüber nachgrübelt, wie er Daniel retten kann, muss er am Ende seine Ohnmacht eingestehen. Der mächtige König ist durch seinen eigenen Befehl ohnmächtig geworden. Vielleicht bist auch du in deinem Leben schon einmal an den Punkt gekommen, wo du dir immer und immer wieder Gedanken gemacht hast, die Sache hin und her gewendet hast. Und am Ende sagen musstest, im Grunde genommen bin ich mit meinem Latein am Ende. Wie reagiert Daniel, als er erfuhr, dass es seinen Gegnern gelungen war, ihm eine Falle zu stellen, der er über kurz oder lang zum Opfer fallen würde? Es heißt, als Daniel erfuhr, dass das Schreiben unterzeichnet war, ging er in sein Haus. In seinem Obergemach waren die Fenster nach Jerusalem hin offen. Dort kniete er dreimal am Tag nieder und richtete sein Gebet und seinen Lobpreis an seinen Gott, ganz so, wie er es gewohnt war. Und nun schlichen sich jene Männer heran und fanden Daniel, wie er zu seinem Gott betete und flehte. Das Thema heute für diesen Gottesdienst heißt Vertrauen in schwierigen Zeiten. Vertrauen in schwierigen Zeiten. An den Reaktionen Daniels inmitten dieser Intrigen gibt uns die Bibel drei Ratschläge für schwierige Zeiten. Der erste: Vertraue, Gott kümmert sich um dich und um dein Problem. Was macht Daniel, als die Intrige gegen ihn offensichtlich wird? Die Bibel sagt, als Daniel erfuhr, dass das Schreiben unterzeichnet war, ging er in sein Haus. Dort kniete er nieder und betete und lobte und dankte seinem Gott. Zwei Dinge tut Daniel. Er betet und er lobt und dankt Gott. Zum einen kniet der Daniel nieder und betet. Vorstellbar, verständlich wäre etwas anderes. Er könnte sich mit seinen Freunden beraten. Er könnte in aller Eile seine Sachen packen und fliehen oder sich in den hintersten Winkel seines Hauses verkriechen und mit dem Leben abschließen. Er könnte es so machen, wie ich es jahrelang immer wieder gemacht habe und erst in den letzten Jahren für mich begriffen habe, dass es eigentlich anders laufen muss. Ich habe meine Andacht morgens verrichtet, aber über das, was mich im Innersten und am meisten anging, habe ich gar nicht gebetet. Habe ich gedacht, da denke ich nachher drüber nach. Gott sagt, rufe mich an in der Not und so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Und Daniel, tu das. Warum fällt uns das schwer? Manchmal fehlt uns das Vertrauen oder vielleicht denken wir gar nicht daran, so wie mir es oft ging, dass ich doch genau das, woran ich leide, Gott darlegen soll. Manchmal kommt uns vielleicht unser Problem zu klein, zu unbedeutend vor, obwohl es uns belastet. Oder wir fühlen uns von Gott verlassen oder vergessen und tragen in uns so eine kleine Kränkung mit uns herum und denken, ja, Gott meint es nicht wirklich gut zu mir. Auch wenn wir den Gottesdienst und wenn wir in der Gemeinde die Dinge verrichten und wenn wir unsere persönliche Andacht verrichten. Aber Daniel kniet nieder und betet. Das zweite, Daniel lobte und dankte Gott. Ist das nicht verrückt? In dieser Situation, eigentlich müsste er Gott etwas vorjammern. Vor einigen Tagen hatte ich ein Gespräch, da ging es um Zuschüsse und um Sponsoring für unsere Konzerte von Kennzeichen F im nächsten Jahr. Und ich habe da so eine mündliche Zusage bekommen und musste letzte Woche noch einige Sachen einreichen und habe dann unten an den Brief hingeschrieben: Ich danke schon mal ganz herzlich für diese Zusage und für dieses positive Denken und freue mich darauf, wenn dann alles so funktioniert, obwohl ich das ja noch nicht auf dem Tisch habe. Das tun wir manchmal im Alltag, dass wir im Voraus Danke sagen, weil wir wissen, der andere kümmert sich um mich. Und so geht es Daniel im Blick auf Gott. Daniel ist zutiefst überzeugt, Gott kümmert sich um ein Problem. Und deshalb sagt er Danke. Von Paulus und Silas wird berichtet, wie sie im Gefängnis waren. Und da wird erzählt, um Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Weil Daniel wusste und darauf vertraute, dass Gott sich der Sache annimmt, konnte er danken und loben. Er erfuhr, was das Sprichwort sagt: Danken und loben ziehe nach oben. Das ist eine tiefe Wahrheit. Und darum vertraue, dass Gott sich um dich und dein Problem kümmert. Ein zweiter Gedanke ist: Vertraue, Gott ist mächtiger als deine Feinde. Vertraue, Gott ist mächtiger als deine Feinde. Als der Daniel von dem Komplott erfuhr, ging er in sein Haus und es wird berichtet, in seinem Obergemach waren die Fenster nach Jerusalem hin offen. Dort kniete er nieder und betete zu Gott, ganz so, wie er es gewohnt war. Die Betonung liegt auf dort. Er verkriecht sich nicht in den hintersten Winkel seines Hauses, wo ihn niemand sieht. Er betet am offenen Fenster, wo ihn jeder sehen und wo ihn jeder hören kann. Hat Daniel keine Angst? Ich denke schon, dass Daniel Angst hatte. Trotzdem weiß er sich tief in seinem Herzen, dass Gott mächtiger ist als seine Feinde. Und deshalb kann er unerschrocken handeln. Daniel hat die feste Gewissheit, dass Gott Sieger bleiben wird, auch wenn alles dagegen spricht. Er weiß nicht, ob er die Löwengrube überleben wird, aber er weiß, dass Gott ihn halten wird, auch im Tod. Wie viele Christen wurden im Römischen Reich von den Löwen gefressen? Noch um 200 nach Christus hat der Kirchenvater Tertullian geschrieben, wenn der Tiber, das ist der Fluss in Rom, wenn der Tiber bis an die Stadtmauer steigt, also Hochwasser ist, wenn der Nil nicht bis über die Feldfluren steigt, also Dürre herrscht, wenn die Witterung nicht umschlagen will, wenn die Erde bebt, wenn es eine Hungersnot gibt, wenn es eine Seuche gibt, sogleich hört man das Geschrei, die Christen vor die Löwen. Also man hat, wie auch heute, immer wieder nach einem Sündenbock gesucht. Dietrich Bonhoeffer ist im Dritten Reich erschossen worden und heute geschieht es im Iran und an vielen anderen Orten. Als Daniels Chef, König Darius, zu ihm kommt und sagt, ich habe den ganzen Tag fieberhaft nach einer Lösung gesucht, ich muss mich beugen, wird von Daniel kein Widerstand berichtet. Daniel vertraut, Gott ist mächtiger als meine Feinde. Am nächsten Morgen bekennt er, mein Gott hat seinen Engel gesandt. Er hat den Rachen der Löwen verschlossen, darum konnten sie mir nichts anhaben. Auch heute sendet Gott seine Engel, um den Löwen den Rachen zuzuhalten. Ich denke da auch an Menschen in meinem Bekanntenkreis oder in meiner Umgebung. Zum Beispiel leben sie mit einer schweren Krankheitsdiagnose, die wie so ein Schwert über ihnen schwebt. Eine Krankheit kann dir zum Feind werden, aber Gott birgt sie zur Zeit mit guten Mächten, so dass diese Krankheit nicht zum Ausdruck kommt. Auch heute geschehen solche Wunder. Auch heute erfahren Leute, Gott ist mächtiger als meine Feinde. So hat Dietrich Bonhoeffer in seiner Gefängniszelle gedichtet, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Bonhoeffer wurde dann noch kurz vor Kriegsende hingerichtet, wie Jesus. Wir haben auf unserer Männerfreizeit darüber geredet. Da war die Frage, ja, ist das tatsächlich ein tragfähiges Lebensmuster? Oder was tun wir dem Daniel, der kam aus der Löwengrube? Tut die Bibel da nicht Situationen hochstilisieren, kaschieren? Aber das ist nicht wahr. Bei unserer Leitfigur, bei dem, der unser ganzes Beispiel ist, Jesus, geht die Geschichte nicht so aus, menschlich gesehen, dass er aus der Löwengrube kommt. Und trotzdem sind wir überzeugt, es ist ein tragfähiges Lebensmuster, das genau dort trägt, wo uns auch einmal der Tod einholen wird. Jesus fasst die vielen Verheißungen der Bibel, die Erfahrungen, dass Gott uns hört, zusammen mit dem Wort, bittet, so wird euch gegeben. Und Jesus erklärt dann dazu, wenn ein Kind seinen Vater um ein Stück Brot bittet, wird er ihm einen Stein geben. Wenn du Gott in einer schwierigen Krankheit um einen guten Weg bittest, glaubst du, Gott gibt dir einen Stein mit dem, was morgen oder übermorgen passiert? Jesus sagt, wenn es dich um einen Fisch bittet, wird er ihm etwa eine giftige Schlange anbieten. Wenn dein Chef dir dein Leben zur Hölle macht und du Gott bittest, dass er die Situation verändert, glaubst du, Gott gibt dir eine Schlange? Wenn schon ihr hartherzigen, sündigen Menschen, sagt Jesus, euren Kindern Gutes gäbt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel eine gute Gabe schenken, denen, die ihn darum bitten? Wer sich an Jesus orientiert, hat nicht das Anrecht auf ein Leben ohne Leid. Das haben wir uns auf der Freizeit klar gemacht. Aber vielleicht wirst du berufliche Nachteile erleiden, wenn du Gott treu bleibst. Vielleicht erleidest du in deiner Familie Spott oder in deiner Nachbarschaft Zurückstellung. Doch du erfährst im Leid Gottes Liebe. Das habe ich dieser jungen Frau in der vergangenen Woche sagen können. Meine tiefe Überzeugung ist das, was Paulus sagt, ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Wer will verdammen? Wer oder was könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst? Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr oder ein gewaltsamer Tod? Gewiss nicht. Und darum vertraue, dass Gott mächtiger ist als deine Feinde. Ein letzter Gedanke noch. Vertraue, Gottes Werte lohnen sich. Vertraue, Gottes Werte lohnen sich. In seiner ausweglosen Situation ging Daniel in sein Haus, kniete dreimal am Tag nieder und betete ganz so, wie er es gewohnt war. Das ist zunächst fast eher ein unscheinbares Detail und man fragt sich, warum wird das so ausführlich berichtet? Doch liegt hier ein ganz wesentlicher Schlüssel für den Ausgang der Geschichte. Wir könnten uns das ja auch anders vorstellen. Daniel erfährt von dem Komplott und sagt, ich verhalte mich jetzt mal ganz unauffällig. Ob ich einmal in der Woche oder einmal im Monat bete, ob ich einmal in der Woche meinen Gottesdienst feiere oder einmal im Monat, das spielt doch im Grunde genommen keine große Rolle. Dann kann das jetzt mal 4 Wochen warten, bis dieser ganze Spuk vorbei ist. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir nur ab und zu mit Gott reden, dann können wir in einer solchen Situation schnell schwach werden. Da haben wir keine Kraft, um festzubleiben. Das ist wie in allen Gebieten, im Sport oder sonst wo, wenn du nicht trainiert bist, dann brichst du in den entscheidenden Situationen zusammen. Daniel hielt sich sozusagen geistig fit. An jedem Tag seines Lebens betete er 3-mal zu Gott. Das war seine Regel. Er betete täglich. Das war seine Lebensader. Du musst das nicht genauso wie Daniel machen. Aber was ist deine Regenerationsquelle? Auch wir erfahren Orientierung und Kraft in der regelmäßigen Besinnung auf Gott, in der regelmäßigen Begegnung mit Gott im Gebet. Deshalb lohnt es sich, regelmäßig eine Zeit des Gebets einzuplanen, sich einem Hauskreis anzuschließen oder den Gottesdienst zu besuchen. Durch den Gebrauch der Gnadenmittel regeneriert uns Gott und schenkt uns, ich möchte sagen, einen ausgeglichenen Energiehaushalt, der uns dann auch fähig macht und, ich möchte sagen, stählt für Situationen, die uns angreifen, wo wir tatsächlich ganz Ohr und ganz wachsam sein müssen. Daniel war nicht nur treu in seiner Beziehung zu Gott, Daniel war auch treu und integer im Blick auf seine Mitmenschen. Daniels Chef und alle, die mit ihm zu tun hatten, konnten sich auf ihn verlassen. Das war ja ihr Problem. Sie wussten, er hat Grundsätze. Das ist etwas völlig anderes als ein Prinzipienreiter. Daniel war das nicht. Aber Daniel hatte Klarheit über tragfähige Werte und war entschlossen, sie zu leben. Zum Beispiel, er wirtschaftete nicht in die eigene Tasche. Angesichts der verbreiteten Korruption ist das wichtig. Er ist ehrlich, er ist diszipliniert, integer, loyal. Das ist gemeint, wenn König Salomo im Blick auf Charakterbildung sagt, Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen, so wirst du Freundlichkeit und Klugheit erlangen, die Gott und den Menschen gefallen. Vielleicht standest du schon vor der Wahl, entweder ich beteilige mich an einem Betrug oder ich nehme es mit der Wahrheit nicht so ganz genau oder ich muss vielleicht irgendwelche Pläne, vielleicht sogar Aufstiegspläne aufgeben. Ich kenne Leute, die ihren Arbeitsplatz aus diesem Grund aufgegeben haben. Aber sie haben erlebt, dass Gott plötzlich neue Horizonte aufmachen wird und sie deswegen nicht unglücklich werden. Ich habe gelesen kürzlich, Jeb Magruder, ein Mann, der in dem Watergate-Skandal von heute auf morgen vom Gewinner zum Verlierer wurde. Er war vorher sehr vermögend, hatte viel Einfluss gehabt, aber hat eben in diesem da auch mitgemischt gehabt. Er musste ins Gefängnis. Und dann sagt er im Gefängnis, ich bin mein ganzes Leben auf der Leiter des Erfolgs hochgeklettert. Und nun muss ich feststellen, dass die Leiter an die falsche Wand angelehnt war. Das finde ich ein sehr bemerkenswertes Bild. Ich bin mein ganzes Leben auf der Leiter des Erfolgs hochgeklettert. Und jetzt muss ich merken, dass diese Leiter an die falsche Wand angelehnt war. Daniel hatte seine Leiter an die richtige Wand gelehnt. Für ihn waren Treue, Verlässlichkeit, Disziplin, Integrität Werte, an denen er sich orientierte. Und dieser Lebensstil lohnte sich. Im Vergleich mit seinen Kollegen war das der tragfähigere Weg. Ja, es passiert sogar noch mehr. König Darius, sein Chef, wird gläubig. Ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, dass dein Chef oder dein Nachbar oder dein Kollege, deine Freundin, dein Schulkamerad, dass jemand gläubig wird, zu Gott findet, weil du Charakter zeigst. Darum vertraue, Gottes Werte lohnen sich. Die Geschichte unserer Gemeinde hier, die Geschichte unserer Gemeinde begann in der Löwengrube. Löwengrube ist die Straße, in der das erste Versammlungslokal war. Eberhard Heuber hat uns das in der Gemeindebriefreihe vor Augen gemalt. Und ich denke, es sollte für uns alle eine Sache werden, mit der wir einen dicken Knoten in unser Taschentuch machen, dass wir in den Schwierigkeiten unseres Alltags daran denken. Gottes Geschichte mit dieser Gemeinde begann in der Löwengrube. Vielleicht ist das für dich kein Thema. Dann sei froh und danke Gott dafür. Die von uns, für die das ein Thema ist, möchte ich ermutigen, werft euer Vertrauen nicht weg, das eine große Belohnung hat. Geduld aber ist notwendig. Ja, Geduld, es dauert lang. Was ist ein Jahr, wenn man warten muss? Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt.